Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Seht, euer König kommt zu euch. Ja, wie kommt denn ein König? Oder wie ist dort zumal ein König gekommen? Hoch zu Ross, für alle sichtbar, mit einem Heer von Soldaten als Zeichen von seiner Macht und Stärke. Weil Herrscher, die ihn beeindrucken wollen, schliesslich mussten die Untertanen rein müssen, gehorchen. Wo Jesus ja dann tatsächlich gekommen ist, sind die Römer im Land gewesen. Und darum habe ich da so ein Bild von einem römischen Triumphzug, wo ein König so einfährt. Hoch, oben, schaut mich an, ich bin's, ich mach's. Und bei unserem Text geht es also auch um einen König, der soll kommen und einziehen. Aber in welchem Kontext steht es? Wenn man das Sacharja 9, das ganze Kapitel liest, wir schauen mal an, die ersten 4 Verse. Da heißt es: Dies ist eine Botschaft des Herrn. Sie lastet schwer auf dem Land Hadrach und trifft Damaskus mit voller Wucht. Denn der Herr hat nicht nur die Stämme Israels im Blick, sondern auch die anderen Völker. Sein richtendes Wort erreicht Hamat, das an Damaskus grenzt, ebenso wie die Städte Tyrus und Sidon, deren Einwohner so überaus klug sind. Tyrus hat sich selbst zu einer mächtigen Festung ausgebaut. Es hat ganze Berge von Gold und Silber zusammengetragen. Trotzdem wird der Herr Tyrus erobern. Er wirft die gewaltigen Mauern ins Meer und lässt die Stadt in Flammen aufgehen. Da handelt es sich um eine Ankündigung von Gott, dass er gegen die Feinde von Israel wird kämpfen, um die umliegenden Länder. Und ein paar Verse nachher kommt dann eben unser Vers vom Sacharja 9,9. Aber du Volk, du Tochter Zion, du Tochter Jerusalem, freue dich. Dein König wird kommen. Das, was wir jetzt erst noch gelesen haben in den ersten 4 Versen, ist dann auch tatsächlich passiert. Und zwar beim Alexander des Grossen bei seinen Eroberungsfeldzügen. Wir haben hier gehört von der Stadt Tyrus. Die hat er dann im Jahr 332 belagert und tatsächlich eingenommen. Tyrus liegt im heutigen Süden vom Libanon und ist eine reiche Metropole, gegründet bereits im 3. Jahrtausend vor Christus von den Phöniziern. Und sie hat gelten als uneinnehmbar. Es war eine Felseninsel neben der Küste, also so etwa 100 Meter neben der Küste. Es war auf Felsenbau und dann eben eine Festung, total ausgebaut. Wie gesagt, uneinnehmbar. Aber der Alexander der Große, der hat dann tatsächlich auch müssen 7 Monate lang die Insel belagern, bevor er sie dann aber hat können einnehmen, erobern. Und er hat sie auch zerstört. Genau so, wie es die Bibel vorausgesagt hat. Der Sacharja selber, der hat etwa 520 Jahre vor Christus gelebt. Das heisst also, die ganze Zerstörung, die er da in den ersten 4 Versen angekündigt hat, ist ca. so 200 Jahre später passiert. Ich habe aber in den anderen Propheten die Prophetie auch gefunden, dass das Tyrus untergehen soll. Weil das muss etwas Besonderes gewesen sein. Eben die alte Festung, die einfach nie eingenommen worden ist. Bereits der Jesaja, etwa 700 vor Christus, redet davon. Der Ezekiel, 600 vor Christus. Jeremia, 630 bis 580 vor Christus. Und dann eben nochmal der Sacharja, etwa 200 Jahre bevor das dann der Alexander der Große gemacht hat. Der Alexander der Große, der hat ein besonderes Pferd gehabt. Man sagt von dem Pferd, niemand anders hätte es reiten können, niemand anders wäre draufgestiegen. Wir wissen sogar den Namen von dem Ross, das heisst Bucephalos. Es ist von dem her besonderig, weil kein einziger anderer Name von einem Pferd aus der Antike ist überliefert worden. Aber das muss ein besonderes Pferd gewesen sein. Also, so ist ein König gekommen. Gross, mächtig, berüchtigt, stark, auf einem grossen Pferd. Und auch das Volk Israel hat auch so ihren Messias erwartet gehabt. Der König, der ihnen Gott verheißen hat. Der König, der mal wird kommen als Herrscher. Der, wo alle Feinde von Israel wird besiegen. Sie haben das gewusst aus ihren Überlieferungen. Im Alten Testament, bereits im 1. Mose 49,10, sehen wir den ersten Hinweis. Prophezeiung über Juda. Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Oder sie haben so kennt aus den Psalmen und denken wir dran, die Psalmen, die sind gesungen worden, die haben das Volk kennt. Er, also Gott, spricht. Ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König verkündet, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Bitte nur darum und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Du wirst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, sie wie Tongeschirr zerbrechen. Und dann zweiter Psalm. 45, Verse 3 bis 5. Du bist schön und stattlich wie kein anderer. Freundlich und voller Güte sind deine Worte. Jeder kann sehen, dass Gott dich für immer reich beschenkt hat. Gürte dein Schwert um, du tapferer Held. Zeige deine königliche Majestät und Pracht. Sei stark und kämpfe für die Wahrheit. Regiere dein Volk umsichtig und gerecht. Deine kühnen Taten sollen dir zum Sieg verhelfen. So hat sich das Volk Israel ihren Messias vorgestellt. Wir wissen, es gibt auch die anderen Messias-Verheißungen vom leidenden Messias. Aber wie wir dann an der Reaktion vom Volk gesehen haben, haben sie das nicht wirklich können einordnen, sondern sie haben ihre Messias-Erwartung von ihrem König so gesehen, dass er kommt und die Feinde vernichten wird. Aber wie ist er tatsächlich gekommen? Und wie wird er im Sacharja 9,9 beschrieben? Jesus ist eben ganz anders gekommen. Nicht als irdischer König. Das irdische Königtum kann man nicht vergleichen mit dem Reich Gottes. Kann man nicht vergleichen mit dem Königtum von Jesus. Das ist ganz einfach eine ganz andere Dimension. Sacharja 9,9 sagt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Zu Pilatus selber hat später dann Jesus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er war nicht vergleichbar mit den Eroberern zu dazumaligen Zeit. Er käme als Gerechter. Ja, sind Eroberer die mächtigen Diktatoren gerechte Menschen? Ich meine, das Volk Israel hat auch ihr eigenes Königtum gekannt. Sie haben es unbedingt wollen. Gott hat ihnen das nie wollen geben, das irdische Königtum. Aber sie haben es unbedingt wollen und Gott hat sie noch gewarnt und gesagt, ja, aber ihr müsst dem König folgen. Wenn es ein guter König wird sein, wird es euch gut gehen. Ist es ein schlechter König, wird es euch schlecht gehen. Und die meiste Zeit sind es nicht so gute Könige gewesen. Und sie haben auch müssen leiden unter den eigenen Königen. Wie gesagt, wo der Sacharja auftreten ist, ist es etwa 520 vor Christus gewesen. Die Leute dort zumal sind erst gerade nach der babylonischen Gefangenschaft gelebt. Also das babylonische Exil war 539 fertig gewesen. Die haben das also noch quasi in den Knochen gehabt. Zumindest ihre Väter oder Grossväter haben sie ihnen erzählt, was es heisst, unter Fremdherrschaft zu sein. Und so wie ich weitergelesen habe, muss es auch noch, obwohl sie dann zurückgekehrt sind, aus Babylon, hat die babylonische Herrschaft immer noch gelten. Zudem, das Volk Israel hat einfach gewusst, was es heisst, wenn die Fremde Eroberer kommen. Nach dem babylonischen Reich, bevor Jesus kommt, ist dann noch das persische Reich gekommen, 450 vor Christus und 300, wie schon gesagt, das Reich von Alexander der Große. Und dann kurz vor Jesus ist dann noch das römische Reich gekommen. Der Eroberer für sie sind rücksichtslos gewesen. Sie haben gewusst, die schrecken vor keinen Gewalttaten zurück, vor keinem Mord. Schließlich müssen ja Eroberer die Völker unterdrückt werden, damit sie folgen. Sonst wird es nichts mit der Eroberung. Die Könige müssen sich durchsetzen. Und dazumal in den früheren Zeiten, das waren einfach absolute Herrscher gewesen. Die haben bestimmt über Leben und Tod. Wir wissen auch von den Römern das Handzeichen vom Daumen, nur schon das Handzeichen. Okay, Leben, Tod. Und bevor dann Jesus gekommen ist, 63 Jahre vor Christus, sind dann eben auch die Römer gekommen, haben auch Palästina eingenommen, also Jerusalem ist 63 vor Christus eingenommen worden und Palästina ist zur römischen Provinz Syra gemacht worden. Wo Jesus dann wirklich gekommen ist, hat das Volk unter den Römern gelitten. Ich will sagen, das war eine Schreckensherrschaft gewesen. Sicher nicht überall gleich präsent im Land aussen, man musste Steuern abgeben, aber in der Stadt Jerusalem, da waren Soldaten, da war das ihnen vor der Nase, die römische Herrschaft. Drum, wer als Sieger in Jerusalem einmarschiert ist, ja, der ist als Sieger gekommen. Dann war die Stadt besiegt gewesen. Dann sind die grossen Steuerlasten gekommen. Und mit den Soldaten Gewalt. Und für den neuen König musste man unentgeltlich arbeiten. Ist das denn Gerechtigkeit gewesen? Aber Jesus wird verheißen als ein König, der gerecht wird sein. Jesus ist nicht als Eroberer gekommen, nicht als Ausbeuter. Er hat nicht rücksichtslos seine Macht durchgesetzt, obwohl er der Sohn war vom Allmächtigen. Er hätte alle Macht gehabt. Er hat niemandem etwas zu leid tun. Er hat niemandem etwas weggenommen. Er war rücksichtsvoll. Er hat sich den Menschen zugewandt, dem Volk, mit seiner vollkommenen, selbstlosen Agape-Liebe. Er ist als Gerechter gekommen. Und man könnte eigentlich sagen, seit dem Sündenfall ist ein ungerechter Mensch, hat ja gar nicht mehr können an Gott wirklich gefallen. Aber diese Ungerechtigkeit, dort hat Jesus dann Gerechtigkeit wiederhergestellt. Indem das, was er am Kreuz gemacht hat, und dadurch, dass er uns heute den Heiligen Geist gibt, haben wir überhaupt Gerechtigkeit von ihm wieder bekommen und können wir durch den Heiligen Geist auch wieder das tun, wo Gott wohlgefällt. Er hat Gerechtigkeit gebracht. Erkenne als Helfer. Ja, verstehen sich jetzt Eroberer oder überhaupt Könige, Machthaber als Helfer vom Volk? Auch in der heutigen Zeit, okay, man kann viel Wort verlieren bei einer Wahl, beim Wahlkampf. Aber ob es denn wirklich ums Volk geht? Und zumindest dazu mal haben sich die Herrscher so verstanden, die Untertanen, die müssen mir helfen zu Wohlstand. Aber Jesus ist als Helfer gekommen. Er hat die Kranken geheilt. Er hat sich den Ausgestoßenen angenommen, hat sie aufgesucht. Er hat den Jüngern geholfen mit einer riesigen Geduld, dass sie ihm nachfolgen können, dass ihr Glaube gestärkt wird. Er hat auch den Menschen geholfen, dass sie an ihn glauben und an den Vater. Er hat ihnen geholfen, indem er gesagt hat, schaut mich an und dann seht ihr den Vater. Das war ja immer der unsichtbare, ferne Gott gewesen. Aber schaut mich an und ihr seht den Vater. Er hat aber seine Hilfe niemandem aufgezwungen. Pharisäer und Schriftgelehrte, die haben seine Hilfe nicht gross wollen. Sie haben ja schließlich ihre Selbstgerechtigkeit gelebt. Er hat sie nicht gezwungen, ihre Hilfe anzunehmen, aber er hat sie konfrontiert, damit sie die Möglichkeit hatten, sich selber in Frage zu stellen. Und dann ist er als Helfer zum Heil. Für die Versöhnung mit Gott. Für den neuen Bund. Für unsere Schuld. Für unsere Trennung von Gott. Für unsere Gottesferne. Zweifel. Für die Flüche. Für die Krankheiten. Etc. Für den ganzen Austausch, der heute uns zur Verfügung steht vom Kreuz, wo wir das Negative bringen können und das Gute von ihm in Empfang nehmen können. Erkenne als Armer, ich würde mal noch ergänzen, einfacher. Er ist von einer unscheinbaren Frau geboren worden. Und er ist nicht in einem Palast geboren worden, sondern unter einfachsten Bedingungen, wie auch immer. Aber genau das hat ermöglicht, dass die Hirten ihn als erstes haben können besuchen. Die Hirten waren dort mal die unterste Arbeiterschicht. Also unter den Hirten sind dann noch Bettler gekommen. Die krank waren, haben die gebiert, die nur betteln konnten. Und ausgerechnet die untersten vom Volk, die haben ihn können besuchen. Die hätten ja nie und nimmer in einen Palast können. Ich meine, wer hätte überhaupt schon können im Palast ihn besuchen? Und was mich immer so fasziniert an der Weihnachtsgeschichte, später sind dann auch noch die Weisen gekommen, das heisst die Gelehrten. Und anhand der Geschenke, die sie gebracht haben, sehen wir auch ihren Reichtum, das heisst auch die Reichen. Also die ganze Palette hat können zu dem Kind gehen, von der Ärmsten bis zu der Gelehrtesten bis zu der Reichsten. Für alle war er von Anfang an erreichbar gewesen. Aber Jesus war kein Bettler gewesen. Der Josef ja auch nicht und Maria. Der Josef hatte das Handwerktum. Wir müssen den Zimmermann uns so vorstellen, der hat einfach ganze Häuser gebaut. Er war also gleichzeitig der Architekt, er war der Schreiner, er war der Zimmermann, er war der Maurer. hat die Häuser gebaut und sicher auch gepflegt. Also der Josef hat ein Einkommen gehabt. Wir sehen ja auch, Jesus ist geschult worden. Jesus hat gelernt, lesen und schreiben. Klar, Josef und Maria haben beim Tempel eine Taube gekauft zum Opfern. Das war das Tier, das für die waren, die kleineren Einkommen hatten. Das schon. Es waren einfache Leute, aber sicher keine Bettler. Und Jesus selber hat dann noch später in den Evangelien gesagt, ich tue mir keinen Besitz anhäufen. Er ist einfach geblieben. Jesus kam demütig auf einem Esel. Und er ist ja dann tatsächlich am Palmsonntag mit dem Esel in Jerusalem eingeritten. Ganz anders als die anderen Eroberer. Wir wollen dazu nochmal den Vergleich anschauen. Der römische Triumphzug, dazumal, schaut mich an. Ich bin's. He? Und Jesus dann eben nicht hoch zu Ross, wo das Volk hätte müssen denken, boah, der dort oben, so unerreichbar. Sondern er ist ja auf dem Eselsfohlen fast auf, ja, also wirklich unter dem Volk gewesen. Auf jeden Fall demütig, ohne Machtdemonstration. Ich habe dann noch gegoogelt wegen dem Wort Demut. Ich bin dann auf einen Satz gekommen, wo ich einfach denke, der passt auch so total zu Jesus. Der Ausdruck Demut kommt vom althochdeutschen Diomuti. Die Bestandteile des Wortes lassen sich weiter herunterbrechen in die beiden Wörter dienen und Mut. Ja, Jesus ist als dienender König gekommen, hat aber auch den grössten Mut bewiesen. Das sehen wir in dem, dass er den ganzen Weg gegangen ist. Also, nochmal Zusammenfassung zum Dein König kommt. Jesus ist nicht als angstverbreitender König gekommen. Er hat seine Besitzansprüche gegenüber den Menschen nicht ausgespielt. Er kam ja in sein Eigentum, Johannes 1. Er ist in Demut gekommen. Er hat die Herrlichkeit, die Macht und Pracht vom Himmel verloren und ist als einfacher Mensch gekommen und hat unter den Menschen gelebt. Und er ist schlussendlich einfach auf einem Esel dann eingeritten in Jerusalem. Der Sacharja 9,9 hat aber nochmal zwei Aufrufe. Nämlich, du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Der erste Aufruf, freue dich, freue dich. Und so wie wir es jetzt gehört haben, wo der Sacharja gelebt hat, das war keine liebliche Zeit. Das war ja erst gerade noch mit der babylonischen Gefangenschaft. Wo Jesus dann gekommen ist, war es auch keine liebliche Zeit, sondern die Zeit unter der Besetzungsmacht der Römer. Und trotzdem ruft da der Prophet auf, freue dich. Freude am König. Freude an unserem König ist eben nicht abhängig von den Umständen. Im Gegenteil, Freude an ihm gibt uns eben gerade Mut und Kraft. Freude am Herrn ist unsere Stärke, heisst es, glaube ich, im Nehemia. Gott ist ein Gott der Freude und er möchte, dass wir auch immer wieder Freude haben. Darum freue dich. Und der zweite Aufruf, siehe. Siehe, schau an, schau genau an, was da passiert. Das ist eine Aufforderung. Schau an. Und wir wissen, auf das, was wir schauen, auf das, was wir fokussiert sind, auf das, was wir uns konzentrieren, das beeinflusst uns. Und ich würde es anders ausdrücken, das hat Macht über uns. Im Positiven wie im Negativen. Wir kennen das aus der, ich weiß nicht, ist das heute immer noch so, bei mir ist es jetzt schon weit zurück, als ich die Autoprüfung gemacht habe. Aber man soll ja nicht, wenn irgendwo alles nichts ist und ein Baum ist, auf den Baum anschauen, weil dann fährt man auf den Baum los. Ist einfach so. Das, was wir im Blickfeld haben, was wir bewusst anschauen, das beeinflusst uns. Das hat Macht über uns. Und darum ist Anschauen immer ein Entscheid. Das heisst, es ist die Handlung auf unseren Entscheid hin. Und der Entscheid nimmt Gott uns nicht ab. Er ist zwar da, aber er nimmt nicht einfach meinen Kopf und dreht meinen Kopf und sagt, jetzt, da musst du mich schauen. Es ist mein Entscheid, aber er ruft es mir zu. Siehe. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, es ist ein Gerechter. Es ist ein Helfer. Dir zugewandt. Für jeden erreichbar. Was heisst der Vers für uns heute? Man könnte sagen, okay. Es ist interessant. Es ist vorausgesagt worden, es ist nachher genau passiert. Wir wissen das, wir können das abhökeln. Wir können es ad acta legen. Interessiert uns nicht mehr. Aber in dem Sacharja 9,9 sind ja auch Wesenszüge von Gott beschrieben, die heute noch relevant sind. Und da habe ich mir die Freiheit genommen, den Sacharja 9,9 umzuschreiben in eine persönliche Proklamation, wo für das Jahr 2022 immer noch relevant ist. Freue dich und jauchze. Siehe, dein König ist bei dir. Wir müssen ja nicht mehr warten, bis der König kommt. Jesus ist geboren worden. Er ist gekommen. Und er hat gesagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also, siehe, dein König ist bei dir. Er ist ein Gerechter, ein Helfer, demütig ist er und dir zugewandt. Er liebt dich und dient dir. Gott hat immer wollen unter den Menschen sein. Das hat er gezeigt. Also zuerst natürlich, wenn er das überhaupt gemacht hat mit dem Paradies. Später mit den Stiftshütten etc., dann mit Jesus. Gott will bei dir sein. Und wenn du ihn als deinen König aufgenommen hast, dann ist er jetzt bei dir und will bei dir wohnen. Gott will nicht nur ein Gast bei dir sein, wo vielleicht jeden Sonntagmorgen schnell kommt und nachher wieder geht. Oder ein Gast, der hier und da mal kommt und dann vor allem wieder geht. Und wenn man dann hört, ui, der kommt wieder, dann muss man noch schnell die Wohnung putzen und alles herrichten. Gott will bei dir bleiben. Bleibe in mir und ich in dir. Das ist Gott ganz wichtig. Er will da sein, Tag für Tag bei dir sein. Und darum, siehe, sieh's, dein König ist bei dir. Wir können jederzeit eine Privataudienz bei ihm haben. Wo könnte man denn das schon? Die meisten haben überhaupt keine Möglichkeit, bei den Höhen eine Privataudienz zu bekommen. Und wenn überhaupt, gibt es eine grosse Wartezeit. Und wenn man dann noch vorgelassen wird, dann wird vielleicht 10 Minuten und dann zack. Siehe, er ist gerecht zu dir. Er unterdrückt dich nicht. Er fordert sein Recht nicht einfach jetzt ein. Und sein Handeln ist gerecht. Ob man es jetzt vielleicht auch so gesehen oder nicht. Aber er hat deine Gerechtigkeit wiederhergestellt vor Gott. Und sieh es. Er ist dein Helfer. Gott ist nicht unmöglich. Er ist dein Helfer in deiner Familiensituation, egal wie die jetzt gerade ist. Er ist dein Helfer in deinen Problemen und Umständen. Er ist immer grösser. Vielleicht auch in deinem langweiligen Alltag. An deiner Arbeitsstelle. Dort, wo du einfach jeden Tag bist, aber siehst, er ist vor dir, er ist hinter dir, er ist neben dir, er ist unter dir, er ist ob dir und er ist in dir. Siehst. Ob du gerade am Lachen bist oder ob du traurig bist und brüllst. Er will dein König sein in deinem Leben und will bleiben. Ich habe in der Zeit, in der ich diese Predigt geschrieben habe, mir nicht ganz so einfache Situation in der näheren Familie. Und so einem Abend bin ich im Gespräch mit dem Herrn. Ich war traurig und war so im Gebet und habe nicht recht gewusst, wie soll ich jetzt das Gebet formulieren, was für Worte soll ich nehmen, was soll ich denn? Und dann hat der Heilige Geist zu mir geredet und hat gesagt, hey, was hast du denn jetzt gerade eingetöckelt für deine Predigt? Und ich, ja, siehst, der König ist ja da. Siehst doch, in dieser Situation, der König ist da, der Helfer ist da, der Arzt ist da, der, der zerbrochene Herzen heilt, der Tröster, das Licht von Dunkelheit muss weichen. Er ist ja da. Er ist ja da und er ist gut. Ob er jetzt gerade jetzt das macht, was ich will oder nicht, aber er ist ja da. Und ich durfte anfangen zu proklamieren, auch in dieser Situation, der König ist da, der Helfer ist da. Und währenddem, dass ich das gemacht, das ist der Glaube aufgestanden und auch die Seele hat wieder neue Zuversicht bekommen. Haben Sie gewusst, dass Zacharia 9,9 eine Gebetsanweisung ist? Gesehen. Nicht das Problem müssen wir anschauen und uns fokussieren und denken, ja, es ist halt eben schon traurig, es ist so hoffnungslos, es ist so schwer, es ist so schmerzhaft. Sondern schau auf deinen König. Er ist ja da. Er ist ja da. Und er ist gut. Und siehst, er ist demütig. Und Jesus hat gesagt, lernt von mir, ich bin demütig. Wir sollen auch demütig sein. Wie können wir jetzt demütig dem König begegnen? Ich denke an einen Punkt. Zugeben, ich brauche dich. Ich brauche dich jeden Tag. Ich brauche dich für jeden Atemzug, weil wer gibt mir denn den Atem? Ich brauche dich. Ich brauche dich in meinen Schwächen. Ich brauche dich aber erst recht auch in meinen Stärken. Weil ohne dich hat es keinen Ewigkeitsbestand. Ich brauche dich. Der letzte Vers, den ich jetzt mit euch anschauen möchte, habe ich eigentlich ausgewählt. Weil eigentlich blank gewesen wäre, noch das Abendmahl zu nehmen. Das ist jetzt untergegangen, macht gar nichts. Wir können den Herr auch geniessen, ohne das Abendmahl. Wir können das Abendmahl auch in Gedanken einnehmen. Aber ich habe darum halt einfach den Vers darum noch gewählt. Weil das Siehe kommt euch in diesem Vers vor. Offenbarung 3,20 heisst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und das hat Jesus nicht zu Nichtchristen gesagt. Das hat er zu Christen gesagt. Er hat es gesagt zu der Gemeinde Laodicea. Auch die haben mir diesen Aufruf gebraucht. Hey, schau, ich bin da. Jesus war da. Jesus ist ja jetzt da. Aber sehen wir es? Wollen wir es sehen? Schau, ich stand vor deiner Tür und klopfe an. Und wenn du mir auftust, dann komme ich zu dir. Unser König Jesus, einer von seinen grossen Wünschen ist es, bei dir zu wohnen, in dir. Dass du ihm die Tür öffnest. Und wenn du die Tür ihm, wie gesagt, schon mal geöffnet hast, dann will er drin bleiben. Er will bleiben mit einer Wohngemeinschaft mit dir. Sein grosser Wunsch ist, mit dir Gemeinschaft zu haben. Dein König sein in deinen Situationen. Der gerechte König. Demütig mit im Umgang mit dir und ein Helfer bei allem, wo du bist.